Willkommen bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderung. Ihr Podcast für praxisnahe Impulse, die Ihre Veränderungsprojekte auf das nächste Level bringen. Durch die heutige Episode begleitet Sie Ihr Moderator, Professor Christoph Schönfelder. Viel Spaß!
Herzlich willkommen bei Next Level Change, dem Podcast für zeitgemäßes Veränderungsmanagement. In unserer heutigen Miniserie zum Gesundheitswesen geht es darum, wie Veränderung in einem besonders komplexen Umfeld gelingen kann. Und hierzu freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Frank Schubert von der AOK Plus und der AOK Plus Service GmbH. Und als Topmanager hast du natürlich auch in den letzten Jahren unheimlich viele Facetten der Veränderung mitbekommen. Und diese Erfahrung möchte ich jetzt einfach mal anzapfen und so ein Stück weit dir zur Verfügung stellen, damit wir verstehen können, wie auch Veränderungsmanagement in komplexen Systemen funktioniert. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Themen, wie können wir Führungskräfte mitnehmen, wie können wir kulturellen Wandel langfristig implementieren. Und ja, lieber Frank, ich freue mich erstmal ganz doll, dass du Zeit gefunden hast, dass wir uns diesen Fragen stellen können.
Ja, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch in den nächsten Minuten.
Und ich habe das ja auch gerade schon gesagt, du bist ja sozusagen ein Kind AOK. Und auch ein Kind sozusagen, der ganz, ganz unterschiedliche Sachen erlebt hat in den letzten Jahren. Also du bist ja so ein Urgestein. Du hast extrem viele Transformationen miterlebt und auch jetzt als führender Top-Führungskraft der AOK Plus begleitest du die ja auch ganz aktiv. Und was beobachtest du da in Veränderungsprozessen bei dir? Worauf kommt es an oder was sind so Erfolgsmomente aus deiner Perspektive?
Ja, Urgestein hört sich immer an wie Rentner und er ist schon 50 Jahre im Unternehmen. Ganz so ist es nicht. Aber ich habe natürlich zum einen als Mitarbeiter selber Veränderungsprozesse durchlaufen in Zeiten, die noch wesentlich ruhiger waren und nicht ganz so schnelllebig. Und mittlerweile bin ich in vielen Veränderungsprozessen in der aktiven Gestaltungsrolle und habe in den letzten Jahren sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt und ja dabei gemerkt, wie schwer Veränderung ist. Wir Menschen sind einfach Gewohnheitstiere, das werden wir auch immer bleiben, das ist auch gut so. Wir müssen uns nur immer besser darauf einstellen, dass Veränderung ein laufender Prozess ist. Es wird nicht mehr aufhören, wir werden nicht morgen fertig sein mit der Veränderung, sondern es wird Teil unseres Alltags sein. Und für uns in der Führung ist es elementar wichtig, dass wir das akzeptieren, dass es so ist, dass wir das begreifen, dass es eine Aufgabe für uns in der Führung ist, Menschen dabei zu helfen, Veränderungen gut zu gestalten, gut umzusetzen, sich gut damit zu fühlen. Auch wenn das nie aufhören wird, dass es erstmal einen Schmerz bedeutet und erstmal für sich selber ein Ruckeln ist. Und ich glaube, je bewusster wir uns sind, dass das einfach eine laufende Aufgabe als Führungskraft ist, die Veränderung zu gestalten, zu begleiten und zu schauen, was der einzelne Mitarbeiter auch braucht, um den jeweiligen Veränderungsschritt bestmöglichst zu gestalten, da sollte man so einen Fokus drauf legen in der Führung.
Ja, also kann ich super unterstreichen, alle Punkte. Das heißt natürlich auch in der Konsequenz, dass so die Anforderungen an Führung sich auch verändert haben, weil einfach so das Thema permanente Veränderung initiieren immer wieder ein paar permanente Arbeit mit den Mitarbeitenden, die mitzunehmen, die, sozusagen Veränderungen mit denen gemeinsam zu gestalten. Und ja, wie ist das so als Führungskraft für dich und wie nimmst du auch deine Führungskräfte auf diesem Weg quasi mit oder wie gehen die damit um?
Ja, also das ist natürlich, was da in den letzten Jahren auch an Anforderungssteigerung auf die Führungskräfte zugekommen ist. Ich bin tatsächlich ein Fan davon, dass das gar nicht mehr unbedingt alles in einer Person handelbar ist, weil je nachdem, wo ich in Führung tätig bin, habe ich ein ganz unterschiedliches Anforderungsprofil. Also wenn ich vielleicht so in einem strategischen Kontext bin, geht es vielmehr darum, die Strategie zu erklären, aufzuzeigen, wo der Weg in den nächsten 5 Jahren hingeht, Strategien zu entwickeln, wie man da hinkommt. Da brauche ich ein ganz anderes Portfolio. Wenn ich jetzt für ein Team verantwortlich ist, der täglich dafür sorgen muss, dass Sachen abgearbeitet werden oder dass Telefonie ordentlich erfolgt. Und da brauche ich ein ganz anderes Kompetenzprofil. Und ich habe dann in den letzten Jahren viel gelernt, auch von unterschiedlichen Führungsmodellen, weg von der klassischen hierarchischen Führungskraft hin zu verteilten Rollen von Führung. Und je nachdem, wo ich im Unternehmenskontext tätig bin, wird es da ein Stück weit ein unterschiedliches Führungsmodell auch brauchen. Und ich finde es super, dass die Unternehmen mittlerweile so weit sind, auch zu sagen, ich fokussiere mich in der Führung auf unterschiedliche Schwerpunkte. Der eine kümmert sich vielleicht eher so um den Coach-Ansatz, die Weiterentwicklung, die persönlichen Fortschritte der Mitarbeiter direkt zu begleiten. Es wird aber auch welche gehen, die die Strategie formulieren und ausgestalten. Und da ein gutes Zusammenspiel zwischen den Führungsrollen zu gestalten, ist enorm wichtig. Und ich erlebe da einfach in den letzten Jahren, dass wir halt aus einem System kommen, wo es nur eine Führungskraft gibt. Und wenn man dann geteilte Rollen von Führung machen, merkt man erstmal, wie schwer das den einzelnen Führungskräften fällt, Dinge loszulassen, bei anderen Themen zuzugreifen und ja, da auch aktiv in die Verantwortung, in die Gestaltung zu gehen und sich ein Stück weit auch auf das geänderte Aufgabenprofil einzulassen.
Ja, das kann ich super fühlen und nachvollziehen, dass das wirklich auch herausfordernd ist, sowohl von den Anforderungen, die sich verändert haben auf Führungsbereich, also auf die Führungskräfte und gleichzeitig aber auch sicherlich herausfordernd für die Mitarbeitenden, die dann auch wieder gucken müssen, ja, okay, in welcher Rolle treffe ich denn jetzt gerade die Führungskraft oder die Art und Weise der Führungskraft A reagiert vielleicht anders als Führungskraft B und sich da immer wieder neu zu kalibrieren an so die unterschiedlichen Rollen auch von Führung, glaube ich, ist auch herausfordernd. Und ich glaube, dass das auch so ein Punkt ist, der dazu beiträgt, dass so Stress und auch so einfach Anforderungen und auch Herausforderungen der Mitarbeitenden steigt. Und was macht ihr da, damit das sozusagen aufgefangen wird? Oder ne, gibt's da, brauche ich dann so, brauche ich da sozusagen Entspannungsprogramme oder wie auch immer, ne? Also, dass die das irgendwie hinbekommen, auch mit den anderen Anforderungen, die dann durchaus höher sind, vielleicht als früher, irgendwie noch klarzukommen.
Ja, also das ist natürlich ein extremer Entwicklungsprozess und da haben wir in den letzten Jahren viel erfahren. Ich werde da vielleicht mal zwei Beispiele berichten, wo so für mich so ein Schlüsselfaktor für mich entscheidend ist, nämlich den Mitarbeitern oder aber als erstes auch erstmal den Führungskräften zu erklären, warum die Veränderung überhaupt notwendig ist. Mhm. Wir haben vor 3 Jahren in der AOK Plus ja nochmal eine größere Reorganisation gemacht. Wir haben unsere Vision ein Stück weit konkretisiert, haben ganz klar die Kundenzentrierung in den Mittelpunkt gerückt und haben danach ganz konsequent die Aufbauorganisation in den Regionen verändert, haben dort aus bisher sehr thematisch bezogenen Teams ein großes Team gemacht, wo verschiedene Teildisziplinen drin sind. Mhm. Also haben zum einen bestehende Teams erstmal auseinandergerissen, funktionierende Teams auseinandergerissen und haben sie in einem neuen Konstrukt neu zusammenfinden lassen. Mhm. Und haben im gleichen Atemzug auch noch das Führungsmodell gewechselt mit der fachlichen und disziplinarischen Führung. Und da denke ich jetzt auch so, jetzt nach 3 Jahren der Veränderung, es war eine extreme Veränderung. Vielleicht war sie auch zu groß für einen Veränderungsschritt. Vielleicht hätte man das auch auf 2 oder 3 Schritte takten müssen, um so das Zielbild aufzuzeigen, aber den Weg dorthin klarer zu machen. Wir haben da unheimlich viel gelernt in der Zeit. Also was es erstmal bedeutet, ein neues Führungsmodell zu implementieren für einen Geschäft, wo tagtäglich der Kunde in der Tür steht oder anruft oder seine Fälle bearbeitet haben, also wo gar nicht die Zeit da ist, auch Veränderungen aktiv zu gestalten. Und wir haben da eben gemerkt, wie wichtig Mitarbeitern so ein Zusammengehörigkeitsgefühl ist und ein klares Bild, warum diese Veränderung notwendig ist. Mhm. Die AOK Plus kam zu dem Zeitpunkt damals aus der absoluten Stärke. Marktführer, erster Platz in den Loyalitätsmessungen, alles gut, die Finanzen sahen gut aus. Und trotzdem waren wir uns im Management einig, dass wir diesen Veränderungsschritt brauchen, um den Weg zur kundenzentrierten Organisation ein Stück weit besser, näher gestalten zu können. Und da sieht der Mitarbeiter natürlich die Veränderungsnotwendigkeit nur bedingt. Ja. Er sagt, es hat doch alles gut geklappt. Ja. Und da die Geschichte gut zu erzählen und auch den Mitarbeitern das Bild zu vermitteln, wo wir hinwollen und warum das jetzt notwendig ist, ist der entscheidende Erfolgsfaktor. Mhm. Und im Nachhinein betrachtet haben wir uns dafür einfach zu wenig Zeit genommen und haben die Geschichten auch nicht konsistent erzählt, weil einfach es ein sehr, sehr großer Veränderungs-Change dann war an der Stelle. Ja. Ich habe ein anderes Beispiel aus der Service GmbH. Wir hatten in Corona die Situation, dass von heute auf morgen Aufgabenblöcke einfach weg waren durch Corona. Wir haben kein Vertriebsgeschäft mehr organisiert. Wir haben gewisse Sachbearbeitungsprozesse nicht mehr durchführen können, weil die Arbeit nicht mehr da waren. Und wir hatten damals sehr spezialisierte Mitarbeitertypen und denen haben wir erklärt, hör zu, wir können mit der Spezialisierung so nicht weitermachen, weil ihr seht, die Aufgaben sind nicht mehr da, ihr habt gerade gar nichts zu tun, aber ihr wollt gern was zu tun haben und haben dort einen flexiblen Mitarbeitertyp aufgebaut, der sehr unterschiedliche Aufgaben je nach Anforderungsprofil und nach Notwendigkeit dann Aufgabe übernommen hat. Und da war der Veränderungsschmerz natürlich auch da, sich von seinem gewohnten Spezialgebiet zu verlassen. Aber die Notwendigkeit hat der Mitarbeiter viel stärker und viel echter gesehen. Ja. Und da war der Change dann da, aber relativ schnell gut umsetzbar, weil der Mitarbeiter erkannt hat, wenn ich da nicht mitmache, wie geht's weiter?
Ja.
Und das war, da sieht man schon mal, wie herausfordernd das ist, weil man macht nicht jede Veränderung aus dem Schmerz, die ist immer ein Stück leichter, aber da kann man Parallelen ziehen und man muss sich einfach Zeit nehmen, die Geschichten zu erzählen, warum das notwendig ist und das nicht auf einer Management- oder auf einer Unternehmensflugebene, sondern für jeden Stellentyp einzeln überlegen, warum ist an deiner Stelle im Unternehmen für deine Aufgaben jetzt eine Veränderung notwendig und das übersetzen. Und diese Übersetzungsarbeit vom großen Ganzen auf kleinere Teams, auf noch kleinere Teams, ist schon ein Kraftakt und kostet Aufwand und aber auch die Fähigkeit, solche Dinge zu übersetzen und zu übertragen. Und ich denke, das wird für die Führungskräfte in Zukunft bei der Schnelllebigkeit und heute gehen wir nach links, morgen müssen wir dann doch wieder ein Stück nach rechts und dann doch mal wieder durch die Mitte, wird schwer werden, dass sie immer diesen Schritt mitgehen können. Aber wir müssen uns die Zeit nehmen, das zu erklären, weil ohne denen wird es nicht funktionieren.
Ich glaube auch, das sind zwei total wichtige Punkte, nämlich auch so die Führungskraft so als Vermittler des Ziels und was steckt dahinter und was ist der Antrieb dafür, diese Anstrengung anzunehmen. Ja, und wenn das sozusagen nicht klar kommuniziert ist und auch nicht klar resoniert in den Köpfen, dann ist es total schwer. Also dann sind so die inneren Blockaden und auch so die Fragestellung, so warum soll ich mich jetzt hier verändern, ist doch alles gut, deshalb fand ich das Beispiel total toll. Aus so einer Kraftmoment noch zu sagen, warum sollen wir jetzt in die Veränderung treten, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu sagen, okay, das sind sozusagen Bilder in den Köpfen und das sind sozusagen Hypothesen, die wir haben und die wollen wir sozusagen frühzeitig angehen, um uns einfach noch besser am Markt zu positionieren. Und ich glaube, das Zweite, was total spannend ist, was du gesagt hast, ist nämlich, dass wir konkret sehen müssen, was verändert sich jetzt für mich und was verändert sich dann noch positiv für mich. Also weil die Situation Corona, die Aufgaben brechen weg, da kann ich dann unmittelbar erkennen, diese Veränderung nicht initiiere, dann ist halt nichts mehr los. Also dann muss ich irgendwie gucken, warum ich hier Geld kriege, weil meine Arbeit nicht da ist. Ne? Also auch diesen spürbaren Mehrwert der Veränderung, glaube ich, ist immer ganz, ganz wichtig. Und dann auch zu gucken, ja, was bedeutet das sozusagen sehr individuell, auch auf der Einzelperson? Wie kriegt ihr das hin, als Führungskräfte sozusagen alle im Blick zu haben? Weil jeder hat sozusagen unterschiedliche Anforderungen, jeder hat unterschiedliche Positionen zu der Veränderung. Und das muss man ja so ein Stück weit dann auch gerade bei Transformationsprozessen irgendwie ja so synchronisieren oder irgendwie gucken, dass man möglichst viele mitnimmt. Und wie gelingt das? Also, dass man sozusagen viele Einzelgespräche führt oder dass man eine gute Sensorik für die Menschen grundsätzlich irgendwie schon vorher aufgebaut hat, bevor man sozusagen in so große Transformationsprozesse reingeht. Aber das stelle ich mir total herausfordernd auch vor.
Das ist die absolute Herausforderung. Ich habe da mich selber in den Zeiten sehr reflektiert, für was ich meine Ressource täglich einsetze und habe gesehen, ich bin in ganz vielen Runden, in ganz vielen wichtigen Terminen und habe dann mal geguckt, wann mache ich denn wirklich tatsächlich Führungsaufgabe? Wann bin ich an meinen Führungskräften sehr nah dran? Wann suche ich das Gespräch? Wann erkenne ich Bedürfnisse? Wann kenne ich auch vielleicht auch Widerstände oder auch Störungen, die einfach da sind, wo mich einfach die Führungskraft braucht, die zu beseitigen? Habe dann festgestellt, dass der kleinere Teil meiner Arbeitszeit in die direkte Führung geht.
Ja.
Und ich glaube mal, es muss uns bei der ganzen Anforderung ans Tagesgeschäft und bei der Menge an Themen und Themen, wo man gerne mitreden will, gelingen, den Fokus richtig zu setzen, den Fokus auf die direkte Führungsarbeit zu legen. Und da gehört es nun mal dazu, sehr viele Gespräche zu führen. Und auch da so in der virtuellen hybriden Welt, wie führt man denn heutzutage Gespräche? Wie ist man denn in Beratung dabei? Ne? Da ist nebenbei das Outlook an, da guckt man nochmal aufs Handy, da schreibt man nochmal schnell bei einer E-Mail zurück. Wann ist man denn wirklich mal im Moment? Und gerade in der 1-zu-1-Führungsarbeit ist es halt elementar wichtig, dass ich in dem Gespräch bin, dass ich gut zuhöre, mich in die Perspektive des anderen hineinversetze, erstmal zu erkennen, was die Hindernisse vielleicht sind, gewisse Dinge nicht mitzutragen. Und dafür wieder die Feinfühligkeit zu entwickeln, die Sensitivität auch zu entwickeln, da im Moment zu sein und dann dort als Führungskraft auch gut Impulse zu geben, Ansatzpunkte zu liefern, wie man dann den nächsten Schritt auch gehen kann. Und was ich noch gemerkt habe in den letzten Jahren, gerade bei Veränderungsprozessen, wir gucken immer vorwiegend dorthin, wo es gerade gar nicht so gut läuft. Ne? Also wenn ich jetzt so ein Team von 15 Mann habe, habe ich immer ein paar, die sich besonders schwer tun mit der Veränderung. Aber ich habe auch ein paar, die vorne wegrennen und sagen, cool, endlich, machen wir wieder was Neues. Und dann habe ich einen relativ starken Mittelbau, die noch so ein bisschen zwischen den beiden Welten hin und her schwanken. Und in der Vergangenheit habe ich mich immer auf die konzentriert, die so ein Stück weit weg waren und sehr große Schwierigkeiten haben. Aber wenn ich mich erstmal auf die andere Masse konzentriere und die von der Idee anzünde und begeistere, ziehe ich die anderen schon noch mit hinterher und habe dann später auch die Kapazität, mich um die wenigen übrig gebliebenen zu kümmern, um da zu gucken, liegt's am Wollen, liegt's am Können, was brauchen die? Und gar nicht so den Fokus erstmal auf diesen Personenkreis zu legen. Und da weiß ich auch nicht, warum wir als Menschen so sind, aber es ist ja wie mit Lob und mit Kritik, ne? Bei Lob tun wir uns schwer, bei Kritik sind wir immer alle dabei und so ist es. Also da wäre mein Rat eher, konzentriert euch erstmal auf die, die richtig Bock haben auf die Veränderung, zieht die mit, die zünden dann automatisch diese Menschen an, die sich noch nicht ganz sicher sind. Und dann ist auch Zeit und Kapazität da, den Rest mitzunehmen.
Ja, und das, glaube ich, ist auch spannend, denn das Ähnliche hat Frau Schwering, die Vorstände von der Barmer, auch erzählt. Da kann ich euch auch nur empfehlen, den Podcast nochmal anzuhören, weil da durchaus jetzt Parallelen zu dem Punkt von Frank kommen, nämlich Erfolge zu feiern. Also auch das Positive der Veränderung ins Schaufenster zu stellen und zu sehen, hey, das ist anstrengend gerade und ist auch wirklich eine Anforderung, die wir stellen und nicht umsonst stellen, sondern wir haben sozusagen schon eine gute Intention, warum wir das verändern wollen. Und wir sehen, dass es auch uns alles struggelt, aber der ein oder andere ist den Weg schon gegangen und es geht irgendwie auf und das ist irgendwie gut und es macht Spaß oder es kann irgendwie eine Verbesserung des gesamten Prozesses oder der Struktur bedeuten. Und ich glaube, solche Dinge dann auch zu sehen und dann auch bewusst zu zeigen und ins Schaufenster zu stellen und das auch vielleicht so gemeinsam im Team zu zeigen, ich glaube, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, da quasi auch Hemmnisse und Friktionen zu mindern. Ne? Das finde ich total cool. Ein anderer Punkt, den hattest du auch gerade gesagt, Frank, den finde ich total spannend, den würde ich auch gerne nochmal aufnehmen, nämlich das Thema Umgang mit Stress. Also du sagst das ja auch, du hast unheimlich viele Themen. Das ist im Top-Management ja immer der Fall. Du hast von morgens bis abends bist du durchpriorisiert, hast unterschiedliche Dinge, musst Sachen permanent entscheiden und musst mit Leuten sprechen, musst Dinge nach vorne schieben. Wie gelingt es da auch gerade in diesem Kontext der Dynamik und auch der Demografie und auch der künstlichen Intelligenz, die alle dazu sorgen, dass sozusagen so ein Stresspegel immer größer wird, immer umfänglicher wird. Wie gelingt dir das, dann auch mal wieder runterzufahren? Und wie sorgt ihr auch in der Organisation dazu, dass es sich mal wieder runterfährt oder dass es so Phasen vielleicht der Ruhe gibt oder so? Oder ist das irgendwie Utopie? Ist das sozusagen ein schöner Gedanke, dass man das mal einpflegen könnte, aber das heutzutage ist das gar nicht mehr möglich oder so? Also du das sehen, Frank?
Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Diese Phase der Ruhe, ich glaube ganz ehrlich, die wird es in der Veränderungsdynamik, die wir haben, so nicht wiedergeben, wie man es vielleicht vor 10, 20 Jahren kennt, wo man einfach mal durchschnaufen konnte. Man musste, weil jetzt die Veränderung geschafft, jetzt hat man wieder ein paar Jahre Ruhe.
Ja.
Das ist weg. Das wird neue Normalität. Das will keiner gerne hören. Da tun wir uns auch schwer mit. Wichtig ist, dass jeder für sich so seinen Weg findet, mit der Veränderung auch umzugehen, für sich auch rote Linien definiert, wo es dann einfach sagt, hier ist auch mal gut, jetzt ist auch mal Schluss, hier sind auch Grenzen überschritten. Aber das kann man, glaube ich, nicht allgemein verordnen, sondern da muss jeder seinen Weg auch finden, sich darauf einzulassen. Und wir Führungskräfte, glaube ich, müssen da Orientierung geben, wie man sich durch solche Zeiten gut manövriert bekommt und wie man damit einfach einen sicheren Umgang findet. Und deswegen glaube ich gar nicht, dass es diese Ruhephase gibt. Natürlich braucht jeder, muss seinen Akku wieder aufladen und muss seinen Weg finden, wie man seinen Akku auflädt. Für mich ist das jetzt nicht, ich muss jetzt Ruhe und Gelassenheit haben, sondern für mich ist es eher, ich brauche ein cooles Thema, wo ich wieder mit voller Leidenschaft und Energie rangehe und das nach vorne kriege und da ziehe ich mir meine Kraft raus. Ja. Oder ich einen Kollegen oder einer Führungskraft geholfen habe, mit schwierigen Situationen umzugehen und sehe dann, wie gut er die meistert. Das ist so für mich die Energie, die ich dann brauche, gerade in Phasen, wo es vielleicht ein bisschen hitziger zugeht. Genau, und da müssen wir, glaube ich, jeder für sich einen individuellen Weg finden. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was ich auch erlebe. Früher haben wir immer diese eine Lösung für alle Gruppen gesucht. Das ist rum. Es gibt nicht mehr das eine Führungsmodell für ein Unternehmen und es gibt nicht mehr die eine Lösung für alle und dann ist es gut, sondern sehr genau hinhören, sehr genau beobachten, im Gespräch sein und dann rausfinden, was derjenige braucht, damit der Akku wieder voll ist, damit er wieder voll brennt für die Themen. Das sind wir halt absolut gefordert als Führungskräfte, weil das ist Arbeit, das ist richtig harte Führungsarbeit.
Ja.
Da kann ich nicht vor meinem Rechner sitzen und mir ein paar Statistiken angucken und dann vielleicht sagen, wir müssten mal hier die Maßnahme so machen, sondern da muss ich sehr, sehr nah dran sein, sehr aufmerksam sein. Und das kostet Kraft und Zeit. Und weil du das Thema KI angesprochen hast, wir sollten die KI nutzen, um uns Führungskräfte von unnötigen Routine-Dingen auch zu befreien. Mhm. Also ich hasse es zum Beispiel, tolle E-Mails zu schreiben,
ja,
eine wertschätzende, empathische E-Mails. Das fällt mir unheimlich schwer, das kostet mir Kraft, das macht mir keinen Spaß, da lasse ich mich ablenken, da versuche ich dann doch noch irgendwas anderes nebenbei zu machen. So, jetzt schreibe ich meine Gedanken in eins der vielen Tools, die es gibt, und da kommt eine Bombennachricht raus. Und ich denke, cool, ich glaube, damit kann ich den Mitarbeiter auch gut ansprechen.
Ja.
Und die Zeit, die ich dadurch eingespart habe, kann ich dann wieder in Führungsarbeit stecken, die mir wirklich Spaß macht und in der ich aufgehe und nicht der ich glaube auch wirksamer bin, als in dem guten Formulieren von E-Mails, was aber auch dazugehört.
Ja, glaube ich auch. Auch das Thema, das glaube ich auch, das ist eine große Chance, die uns künstliche Intelligenz irgendwie gibt, langweilige Themen abzugeben. Darüber hinaus gibt's, also das hat jeder vielleicht auch schon erlebt, ne, dass man darüber dann einfach Dinge, die einem nicht so gut liegen, einfach delegieren kann. Und dann kann mir so eine künstliche Intelligenz da einfach eine gute Unterstützung sein. Wie würdest du das so sehen im Bereich sozusagen auch Veränderungsmanagement? Also vielleicht auch so Menschen individuell zu sehen, nach deren Bedarfen sozusagen Ausschau zu halten, die vielleicht zu erfassen und auch vielleicht mit so künstlichen Modellen oder Modellen von künstlichen Intelligenzen auch Veränderungsmanagement auf ein anderes Level zu heben. Was würdest du so sehen oder was glaubst du, kommt da in den nächsten Jahren?
Also ich würde nicht mal sagen, dass es in den nächsten Jahren ist, sondern ist da. Ich würde da einfach jetzt ein Beispiel aus meiner Service GmbH nehmen, ne, mittelständisches Unternehmen, 300 Leute. Habe das 2020 in Corona-Zeiten übernommen mit einer Kollegin zusammen. Und es gab unheimlich viele Kennzahlen. Alles Mögliche wurde gemessen, gewogen, regelmäßig Reporte, Einschätzungen, Analysen, zweimal alles Mögliche. Aber was hat gefehlt? Das Thema Führung, was für mich der Hebel für Veränderung schlechthin ist. Also wie gut sind wir in Führung oder was läuft in Führung vielleicht auch nicht so gut? Und das Thema Zusammenarbeit. Ich bin davon zu 100%ig überzeugt, dass man als Unternehmen nur noch erfolgreich ist, wenn man gute Zusammenarbeit im Unternehmen organisiert. Und wir werden nur eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit hinkriegen, wenn das im Team funktioniert. Da nichts unausgesprochen bleibt, man an einem Strang zieht, gemeinsam füreinander einsteht. Gerade in Zeiten von hybriden Arbeiten noch wichtiger. Man sieht sich nicht mehr jeden Tag, man hockt nicht mehr jeden Tag aufeinander. Und da sind wir dann relativ schnell dazu gekommen, das muss anders gehen. Wir können nicht alle paar Jahre mal eine Mitarbeiterbefragung machen und dann zwei Jahre dran rumdoktern an den Maßnahmen, die vor zwei Jahren mal interessant waren. Und da bin ich ja vor ein paar Jahren auf dich gestoßen und waren dann auch schnell gut im Gespräch. Ja, wir nutzen seit diesem Jahr ein digitales Tool, also sehr, sehr datenbasiert, sehr evidenzbasiert. Und Kerngedanke ist, die Führungskraft soll sich auf die Qualität der Zusammenarbeit im Team konzentrieren, soll dafür Unterstützung an die Hand kriegen, weil er bei der vielen Priorität im Tagesgeschäft auch nur bedingt Zeit hat und vielleicht auch bedingt nur Kompetenzen hat, in einer schwierigen Situation die richtige Maßnahme zu finden.
Ja.
Auch da kann uns nämlich KI helfen, indem sie nämlich erkennt anhand Muster im Team oder auch im vergleichbaren Teams, was würde dem Team gut tun. Und ich bin total begeistert. Ich hatte großen Respekt davor, das einzuführen. Ich habe als Geschäftsführer die Entscheidung getroffen, dass wir es einführen, nachdem wir es vorher in verschiedenen Etappen ausprobiert hatten. Und jetzt sind wir durch einen zweiten Zyklus durch und es ist echt beeindruckend, wie man jetzt schon merkt, wie sich Zusammenarbeit verbessert. Und der nächste Schritt ist, wir haben es noch nicht ganz so lange, ich bin 100%ig überzeugt, dass zum einen die Mitarbeiterzufriedenheit hochgeht, weil sie sich einfach wohler fühlen im Team und zum anderen aber für mich als Unternehmer der Output größer wird.
Ja.
Wir bessere Durchsatzzahlen schaffen, bessere Anrufemengen hinkriegen und ähnliches. Und dann ist es eine Win-Win-Situation. Der Mitarbeiter fühlt sich wohler. Ich als Unternehmer kann noch mehr Sachen rausschöpfen aus dem Unternehmen. Und da ist doch KI ein tolles Werkzeug. Und ich hätte nicht vermutet, dass die Führungskräfte, ne, wir haben da auch Führungskräfte, die das schon viele, viele Jahre machen und auch anders groß geworden und sozialisiert sind, dass die sich so mutig darauf einlassen, so ein Tool zu integrieren. Natürlich haben wir auch ein paar Leute ausgebildet, die Führungskräfte dabei unterstützen. Aber das ist Begeisterung da und man geht jetzt durch die Räume und hat mit allen Mitarbeitern ein Gespräch. Wie sieht's denn bei dir aus? Wie sind deine Struktur? Was habt ihr gemacht? Es ist einfach cool zu erleben und ich bin mal gespannt, wenn wir vielleicht in ein, zwei Jahren den Podcast vielleicht nochmal wiederholen, kann ich dann vielleicht mal berichten, wie das dann auch so wirklich nach einer gewissen Zeit, was da dann die Einschätzung ist.
Ja, viel, schön. Also vielen Dank fürs Feedback. Es freut uns, dass wir da einfach eine Wirkkraft entfalten können. Das ist auch immer so unser Anspruch. Und da dann einfach auch Technologie gut nutzen können, nämlich um den konkreten Alltag der Teams zu verbessern und da einfach schnell zu verstehen, was sind so die Ursachen für aktuelle Blockaden und wie kriegen wir die auch sozusagen mit den Teams und mit den speziellen Menschen, die da sind, bestmöglich gelöst. Und ich glaube, dass das auch was wirklich Spannendes ist, wo künstliche Intelligenz und deren Modelle einfach helfen, auch Veränderung und auch vor allem Führungskräfte zu entlasten. Das hattest du ja auch gerade gesagt. Ich glaube, solche Technologien können einfach und auch entlastend wirken. Wenn du mal jetzt auf deine Karriere als Führungskraft zurückblickst, und du hast schon so viele unterschiedliche Dinge erlebt, wie Veränderung funktioniert und wie Veränderung vielleicht auch nicht funktioniert. Was würdest du daraus ableiten? Was sind so deine Top 3, die du Führungskräften oder auch Menschen, die jetzt sich überlegen, Führungskraft zu werden und mit der Situation des Veränderungsmanagements auf jeden Fall konfrontiert werden, weil das ist so ein ganz wichtiger, zentraler Bestandteil der aktuellen Situation, den die Führungskräfte leisten müssten. Was würdest du denen empfehlen, auf was man so achten sollte, damit Veränderungsmanagement als Führungskraft irgendwie gelingt? Was wären so deine Empfehlungen?
Ja, 3 Punkte. Es ist, glaube ich, immer eine Menge oder verschiedene Dinge, die darauf wirken, das gut zu machen. Aber natürlich gibt es so 3 Dinge, die auch wiederkehrend sind. Mhm. Also zum einen erstmal hier der Werbeblock an Menschen, die in Führung gehen wollen, macht's. Das ist unheimlich bereichernd. Ihr werdet da eine Erfüllung erleben, wenn ihr euch darauf einlasst, gerne mit Menschen zusammenarbeitet. Für mich ist der größte Mehrwert meiner Tätigkeit, wenn ich mein Umfeld, meine Kollegen, meine Führungskräfte dabei helfen können, das Beste aus sich rauszuholen. Mhm. Indem ich einfach Impulse gebe, fordere, Verantwortung übergebe. Und das ist für mich der eigentlich lohnende Arbeit, da zu sehen, wie sie dann aufblühen, sich weiterentwickeln und sich auch für andere Funktionen im Haus dann auch vorbereiten.
Ja.
Und gar nicht so, das ist meiner und er muss bei mir bleiben. Also von daher, Führung kann richtig Spaß machen. Es ist anspruchsvoll, keine Frage. Man muss unbedingt sehr, sehr gerne mit Menschen zusammenarbeiten. Das ist elementar dafür. Und auch da, wenn man die Historie guckt, also auch gerade bei uns, wer ist denn in der Vergangenheit früher Führungskraft geworden? Das waren oft die besten Fachleute von der Gruppe von Menschen. Und es ist aber ein Unterschied, ob ich fachlich stark bin oder in der Menschenführung gut bin. Und so diese empathischen Fähigkeiten, soziale Intelligenz, Fingerspitzengefühl, gerade so, wann ziehe ich mal am Strick und wann lasse ich den auch mal bewusst locker, das macht Spaß und man kann da gestalten. Also erstmal der Werbeblock dafür.
Super.
Für mich so die 3 Dinge sind mutig sein. Mhm. Einfach Dinge ausprobieren, im echten ausprobieren, nicht monatelang drüber nachdenken, was könnte passieren und ist das und überhaupt, und sondern einfach machen, Erfahrung sammeln und dann mit den Erfahrungen das Ding noch besser machen. Und das ist mein erstes, einfach, wir sind viel zu verkopft, wir wollen viel zu lange Konzepte und denken immer, was könnte und hätte und 100% lösen.
Ja.
Einfach machen.
Cool.
Ja. Das zweite ist, das ist natürlich, muss man auch lernen, ne? Das ist auch ein Entwicklungsschritt, aber stringent sein. Also Dinge konsequent ansprechen, Entscheidungen konsequent treffen und da nicht Angst vor der eigenen Courage haben, sondern einstehen dafür, was man macht und nichts laufen lassen. Weil ich sage immer, das ist auch so abgedroschen, aber jede Nichtentscheidung ist auch eine Entscheidung. Mhm. Und ich habe in meiner Vergangenheit viele Führungskräfte gesehen, die sich gerade in schwierigen Situationen schwer getan haben, durchzuziehen und konsequent auch mal eine Haltung und eine Meinung zu vertreten. Mhm. Also das ist für mich auch ein Schlüssel zum Erfolg. Und das dritte ist Beteiligung, Beteiligung, Beteiligung. Nimmt die Leute mit. Die schlauesten Menschen sind wir nicht selber, sondern sitzen in unseren Teams, sitzen in den Fachthemen, sitzen auf unterschiedlichen Rollen. Nimmt die dazu, bindet die ein, holt euch da das Feedback ein, holt euch Gedanken ein. Und aus der Gruppe der Ideen kommt meistens die Beste raus. Natürlich muss das moderiert werden und dann am Ende vielleicht auch entschieden werden. Aber macht's nicht alleine. Die Schlauigkeit und die Gruppenintelligenz ist da und ihr müsst es eher zusammenführen und zur Zusammenarbeit bewirken.
Ja, ja, toll. Also Frank, das waren tolle Empfehlungen und auch Mutmacher, finde ich, für die tolle Rolle als Führungskraft. Und ich glaube, auch diese Menschenzentrierung, die ich daraus höre, die ist einfach total wichtig, gerade in den Situationen, wo Mitarbeitende aufgrund von Transformation einfach auch verunsichert sind und irgendwie vielleicht auch manchmal kein Vertrauen in sich haben, sich das selber vielleicht nicht zutrauen und dann auch vielleicht sehen, dass die Führungskräfte da nicht einem selber vertrauen und so. Und das sind so ganz, ganz elementare, wichtige Punkte. Und da danke ich dir ganz herzlich, dass du die mit uns geteilt hast. Und ich glaube, die sind total wichtig für Veränderungsprozesse. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du die Zeit gefunden hast für das Gespräch und dass wir ja hier einige Punkte von dir erfahren konnten, wie ein zeitgemäßes Veränderungsmanagement bei der AOK Plus und auch bei der AOK Plus Service GmbH funktioniert. Und so durch die Art und Weise, wie du das machst und wie du den Blick hast, freue ich mich, dass du da so erfolgreich unterwegs bist und die Möglichkeit hast, genau diesen Spirit einfach weiterzutragen und mit möglichst vielen Leuten in Verbindung zu bringen. Herzlichen Dank, Frank.
Vielen Dank und wir hören uns spätestens in 2 Jahren wieder, dann berichte ich, wie wir aktuell unterwegs sind.
Ja, perfekt, so machen wir das, Verabredung. Ja, auch in dieser Folge habe ich mir die Möglichkeit eingeräumt, nochmal den gesamten Podcast, das gesamte Gespräch mir mit Frank nochmal anzuhören und ja, möchte nochmal so meine 4 zentralen Learnings mit euch teilen. Die sehe ich vor allem in dem ersten Punkt, nämlich das Thema kontinuierliche Veränderung. Also, dass es nochmal wichtig ist, zu verstehen, dass Veränderung ein ständiger Prozess ist, der von Führungskräften auch akzeptiert und auch aktiv mitgestaltet werden muss, um Mitarbeitende darin gehend bestmöglich zu unterstützen. Also die Kontinuität von Veränderung wurde, finde ich, im Gespräch mit Frank nochmal herausgestellt. Genauso wie der zweite Punkt, nämlich verteilte Führungsrollen. Dass es wichtig ist, dass es eine flexible Art von Führungsmodellen in Unternehmen gibt. So habe ich das zumindest bei der AOK Plus und AOK Plus Service GmbH von Frank mitgenommen, nämlich auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die dann auch die Vielfältigkeit der Anforderung an Führung befriedigen kann und gerecht wird. Der dritte Punkt, den ich spannend fand, war das Thema Beteiligung und auch klare Kommunikation. Da einfach die Mitarbeitenden in jedem einzelnen Veränderungsmoment gut mit einzubinden und auch klar zu kommunizieren, warum die Veränderung notwendig erscheint und was sozusagen auch das konkrete Ziel mit der Veränderung ist. Und der vierte Punkt, den ich total spannend fand im Gespräch mit Frank, war, dass er ja das Thema Technologie als Unterstützung sehr stark gesehen hat und einfach offen war für den Einsatz von KI und auch da einfach unterstreicht, dass künstliche Intelligenz Führungskräfte ganz klar entlasten können, um Routineaufgaben auf der einen Seite zu übernehmen, dass da mehr Zeit gewonnen wird, aber auch in der Analytik und auch in der Setzung von Prioritäten in Veränderungsprozessen sehr, sehr gut unterstützen kann. Und das waren die 4 Punkte, die ich in dem Gespräch von Frank wirklich sehr, sehr spannend fand und wollte die auch mit euch jetzt zum Ende nochmal teilen. Und wünsche euch weiterhin eine rockige Zeit und seid gespannt auf die nächsten Folgen dieser Miniserie und auf bald.
Vielen Dank fürs Zuhören bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderungen. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, abonnieren Sie jetzt unseren Podcast und bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Bis zum nächsten Mal, Ihr Team von Next Level Change.